Wenn Straßen zu Wasser werden und das Kajak dein Fahrrad ist, dann ist eins klar, du bist an einem ganz besonderen Ort. Und damit herzlich willkommen zu dieser Episode von Kompass und Kaffee. Ich bin Corinna und nehme dich heute mit an den Nordosten Guatemalas. Damit sind wir auch beim dritten und letzten Teil der Guatemala-Rundreise und des Episodentrios angekommen. Aber ganz besonders sind wir bei meinem absoluten Guatemala-Highlight angekommen. Guatemala ist ja wirklich ein super abwechslungsreiches Land und in Teil 1 und 2 habe ich schon über die verschiedenen Orte und dem ganzen Drumherum gesprochen, aber wirklich verliebt habe ich mich in den Ort, an dem wir jetzt zusammen reisen. Und es geht an den Rio Dulce. Übersetzt heißt das so viel wie der süße Fluss. Das ganze Flusssystem verbindet den Lago de Isabel, was auch einer oder der größte See Guatemalas ist, mit der Karibikküste. Der Fluss selbst ist mal sehr breit und tief und manchmal eben eher klein und so verschlungen und verwunschen. Und die Besonderheit ist eben auch, dass hier Süßwasser auf Salzwasser trifft. Und wo Wasser ist, da ist natürlich auch Leben. Stell dir also eine Region vor, durch die zum Teil ein großer, breiter Fluss fließt und dann sich aber eher verengt, dann kommen dramatische Schluchten, das Ganze wird gesäumt von Mangrovenwäldern und geht dann in einem wirklich dichten Dschungel über. Und diese geografische Besonderheit schafft natürlich ein ganz einzigartiges Ökosystem für viele Tiere, wie zum Beispiel Seekühe, Brüllaffen, Klammeraffen und sogar Jaguare und natürlich eine super große, unglaubliche Vielfalt in der Vogelwelt. Die Wassertemperaturen sind ganzjährig ungefähr gleich und sind so bei 26 bis 28 Grad, also für mein oder wahrscheinlich für das Empfinden vieler Europäer doch eher warm bis, ich sag mal, angenehm. Wasser hatte auf mich schon immer eine ganz besondere Wirkung. Irgendwie beruhigt es mich. Beflügelt mich das aber auch, vielleicht gleicht es mich auch einfach aus, aber ich bin einfach gern am Wasser und von Wasser umgeben und genau deswegen konnte es für mich eigentlich keinen besseren Ort geben. Ich erinnere mich noch an einen Morgen, ich wache also auf in meiner kleinen Hütte, stehe auf, ziehe den Vorhang auf und habe eine riesengroße Glasfront, also ich sag mal so drei Viertels von meiner Hütte, besteht nur aus Glas und mein Blick geht in die Mangroven hinein. Alles ist grün, alles ist lebendig. Oben in den Blättern raschelt es auch schon, weil da sind auch Affen und Vögel unterwegs. Und die Sonne bricht langsam durch die Blätter hindurch, glitzert in dem Wasser. Es kommt eine leichte Brise und alles bewegt sich so in dem Wind leicht mit und dieser Morgen hat mich einfach nur verzaubert. Wo genau am Rio Dulce war ich aber überhaupt und wie bin ich da hingekommen? Den Ort, von dem ich gerade erzählt habe und diese Hütte, war eine Hütte von der Dreamcatcher Lodge. Was ich bei meiner Buchung noch nicht wusste, jetzt aber rausgefunden habe, weil ich extra geguckt habe, ob es die Dreamcatcher Lodge noch gibt, damit ich das dir auch in den Shownotes verlinken kann, ist der Slogan. Das Ganze wird nämlich bezeichnet als Hotel and Fine Dining und das kann ich zu 100% bestätigen. Das Essen war so der Hammer, meine Güte. Ich weiß auch, am Abreisetag, da wollte ich einen kleinen Snack und ich habe da einen Teller bekommen. Das kann man sich nicht vorstellen, aber dazu gehe ich später nochmal näher ein, aber oh mein Gott, also das war wirklich einfach nur fantastisch. Also wirklich, wirklich gut. Wer gut essen will, in der Natur sein will und Wasser genauso gern mag, ab zur Dreamcatcher Lodge am Rio Dolce in Guatemala. Und ja, da ich den Link gefunden habe, werde ich den natürlich dann auch in die Shownotes mitstellen. Wasser, Mangroven, viel Natur, das klingt ja alles schön, aber was bedeutet das wirklich? Das wird einem, glaube ich, erst dann bewusst, wenn man dahin kommen will. Denn wenn man glaubt, dass man in Bus steigt, in Taxi, in Mietwagen, whatever und da einfach hinfährt, dann liegt man da komplett falsch. Das wird nicht funktionieren. Die Dreamcatcher Lodge ist eine ganz typische Lodge von der Anlage her, wie sie Rio Dolce zu finden sind, und steht eben nicht am Ufer, sondern die ganze Lodge steht im Wasser. Deswegen eben auch der Blick vom Schlafzimmer aus direkt in die Mangroven. Es ist alles auf Pfählen gebaut und mit Stegen verbunden und eben auch nur über den Wasserweg zu erreichen. Viele Lodgen bieten eben auch einen Abholservice an, beziehungsweise die Menschen dort und die Anbieter dort organisieren sich schon sehr, sehr gut selbst. Ich bin also soweit es geht am Festland gefahren und habe dann eben dort am Wasser am Steg gewartet. Dort gab es auch ein Restaurant, alles war offen, alles hatte irgendwie so einen Seefahrer-Vibe, der einfach mega cool war, und bin dann abgeholt worden. Und wie gesagt, es ist alles sehr gut organisiert. Das heißt, es sind an sich zwar Privatboote, aber die verschiedenen Hotels, Lodges helfen da auch einfach zusammen. Und die Boote fahren eben nicht nur einzeln für eine Person oder eben eine Gästegruppe für eine Lodge, sondern nehmen einfach alle mit, die für eine gewisse Uhrzeit angemeldet sind, und fahren die dann eben zu ihren Unterkünften, auch wenn alles privat organisiert ist. Da auch eine kleine Side-Story, ich fand das so unfassbar cool. Ich habe das einfach mitbekommen in der Lodge, dass dort eben auch nicht ein normales Handy oder Telefon benutzt wird, sondern die machen eben alles noch über einen Schiffsfunk. Das finde ich einfach mega. Es wird also auf der einen Seite darauf geachtet, dass man nicht sinnlos andauernd eben mit dem Motorboot da hin und her fährt, sondern einfach möglichst effizient auch arbeitet. Und ich meine, gibt es denn einen cooleren Transport, als mit einem Motorboot übers Wasser zu fahren und dann eben in so kleine Seitenstraßen abzubiegen, wo dann die Mangroven sind und alles grün ist, und dann eben so zu seiner Unterkunft zu kommen? Also ich glaube, das für mich war das auf jeden Fall ja der spektakulärste und schönste Transport, den ich je hatte. Begrüßt wurde ich dann in der Lodge von ein paar Babykatzen und dem wohl lustig aussehendsten Hund aller Zeiten. Ich weiß, der gute Kerl konnte nichts dafür. Das war so ein kleiner weißer Zwergschnauzer oder sowas, aber der war halt frisch geschoren. Es sah so unfassbar witzig aus. Das Fell am ganzen Körper war ganz, ganz kurz, nur halt an den Füßen, und eben dieser typische Schnauzer vorne, der war halt noch lang. Und so tappelte halt dieser kleine Hund mit diesem freaky Haarschnitt über die Stege und hat halt so getapselt. Es war ein Bild für Götter, das werde ich auf jeden Fall auch auf Instagram stellen. Und natürlich war auch die sehr nette und liebe Besitzerin da, die mich dann eben auch direkt zu meiner Hütte geführt hat. Es gibt zwar das Haupthaus, dort ist auch das Restaurant, und ich meine, dort gab es auch Zimmer, aber eigentlich hat man dann eben so Hütten, die dann eben mit Stegen miteinander verbunden sind. Das heißt, man hat immer so ein Netz aus Stegen, und dann führt quasi immer so ein kleiner Privatsteg zu seiner eigenen Hütte. Die war auch nicht groß, also es war ein großer Schlafraum und dann eben noch ein aufgeteiltes Badezimmer, und die Vorderseiten waren eben komplett, es war so ein Sechseck oder Achteck, diese Hütte, komplett aus Glas, und auch im Badezimmer das war so geteilt, waren dann auch mal so längliche Scheiben. Man konnte natürlich alles mit Vorhängen schließen, um auch Privatsphäre zu haben. Aber es war schon so ein bisschen wie in so einem Wintergarten in diese Mangroven reingesetzt zu sein. Und ich habe es ja schon angekündigt, Fine Dining. Nach der ach so erschwerlichen Anreise habe ich mir also erstmal einen schönen Eiskaffee gegönnt. Und das ist jetzt nicht nur für den Kaffee so, sondern für alles rund ums Thema Lebensmittel, stimmt dort in der Dreamcatcher Lodge einfach alles. Auswahl der Produkte, Zusammensetzung der Produkte, Verarbeitung, die Art und Weise, wie es angerichtet wird, wie es serviert wird, das ganze Surrounding, das Drumherum, das Ambiente. Es ist einfach ein wirklich sehr gelungenes Gesamtkonzept. Es läuft immer so eine sehr entspannte, ja, Art Reggae-Musik, aber eher, ich sag mal, neuere, modernere Hits, die man kennt, geremixed in so einem Reggae-Style, die eben dann nicht zu laut, nicht zu leise im Hintergrund laufen. Das Restaurant ist eine überdachte große Terrasse, wo man sitzen kann. Bei jeder Hütte ist aber auch eine Terrasse mit Sitzplätzen mit dabei, wo man eben auch Getränke konsumieren kann. Und so saß ich also dort direkt nach der Ankunft in dem Restaurant, hatte einen schönen Sound im Ohr, hab auf das Wasser geguckt, die Babykatzen sind dort rumgesprungen, der lustige Hund ist dort rumgelaufen und hab dann in einem schönen Glas serviert bekommen eben den Eiskaffee. Und gerade bei Kaffee schmeckt man ja schon einen Unterschied und es ist natürlich auch wichtig, dass selbst wenn man eine gute Bohne hat, dass sie auch entsprechend aufgebrüht und verarbeitet wird. Und da war einfach das Gesamtkonzept wirklich sehr, sehr gut umgesetzt und war einfach auch nach der Reise, ich war ja zu dem Zeitpunkt schon eine ganze Weile unterwegs, so ein richtig schönes Ausatmen und Ankommen und Runterfahren, weil ja, Reisen, Dinge erleben, von Ort zu Ort ziehen, neue Kulturen, das macht alles super viel Spaß, aber es kann auch einfach anstrengend werden. Deswegen gucke ich auch immer, wenn ich länger unterwegs bin, dass ich mir auch einfach diese Pausen gönne, weil wenn ich schon das Privileg habe, wegzufahren und das machen zu können, dann möchte ich natürlich auch das Maximale rausholen. Und das Maximale rausholen heißt manchmal halt auch einfach zu entspannen, runterzukommen und zu genießen. Und genau das konnte ich da von der ersten Sekunde an machen. Da das ganze Fine-Dining-Thema da aber für mich so außerordentlich gut war, habe ich mir so ein paar Bilder rausgesucht von Gerichten, die ich dort hatte, die ich dir jetzt gern einmal genauer beschreiben möchte, damit du dir auch wirklich vorstellen kannst, wovon ich da rede. Die ganzen Bilder werde ich auch natürlich auf Instagram stellen. Kompass und Kaffee heißt der Account, dass du dir das auch nochmal anschauen kannst. Aber was ich so besonders war, und das wirst du auch gleich merken, wenn ich die einzelnen Gerichte beschreibe, ist, dass viele Lebensmittel wiederkehren sind. Das heißt, es sind ganz viele regionale Lebensmittel, die in ganz Guatemala zu finden sind, aber eben immer wieder auf eine andere Art und Weise zusammengesetzt wurden, verarbeitet wurden und angerichtet wurden und jedes Mal anders geschmeckt, anders gewirkt haben, obwohl es vermeintlich das Gleiche ist. Gericht Nummer 1, mein allererstes Abendessen, war ein Steak. Aber nicht einfach nur ein Steak, sondern das Ganze war angerichtet auf einer leicht cremigen Soße mit gedämpften grünen Blättern. Ich weiß nicht mehr, was das war. Dazu gab's eine gegrillte Tomate und Kartoffel, aber die eben auch nochmal mit einer Creme garniert und ein bisschen Speck und Kräutern. Zum Dessert gab's eine Art Schokoladensoufflé, gefüllt mit einer Karamellschicht und einer Kugel Erdbeersorbet obendrauf, natürlich auch alles wunderschön angerichtet. Zum Frühstück hatte ich dann Frühstückseier in so einer Art Brotbötchen, also so ausgehüllte kleine Brote oder kleine Brötchen. Dazu gab's eine grüne Salsa, rote Beete und ganz, ganz typisch, was in fast allen Gerichten immer wieder vorkam, eine Bohnencreme und Kochbananen. Und weiter geht's. In den nächsten Tagen hatte ich dann eben auch noch so frittierte Tacos wieder mit der Bohnencreme, mit einer Salsa, mit der roten Beete, ein bisschen Ei mit dazu, ein bisschen Tomaten klein gehackt, schön garniert mit Basilikum. Und ganz ähnlich war eben auch mein Snackgericht bei der Abreise, nur dass ich dort anstelle von dem Ei gebackene Garnelen hatte. Aber trotzdem ist die Würzung dann einfach anders. Und obwohl die Inhalte ähnlich sind, schmeckt es dann doch wieder ganz anders und ist eben nochmal ein ganz neues Erlebnis. So könnte ich jetzt unendlich weitermachen, aber ich denke, das Prinzip ist klar und auch bei den Getränken war das so. Also egal, ob ich jetzt einen warmen Cappuccino hatte, einen Eiskaffee, vielleicht mal am Abend auch einen Gin Tonic oder tagsüber ein schönes alkoholfreies Erfrischungsgetränk. Es war einfach alles mit ganz viel Liebe zubereitet und serviert und tut der Seele auch einfach mal wirklich gut. Und ja, ich habe da viel gegessen und gechillt, aber natürlich nicht nur, denn die Lodge hat jetzt nicht so viele Gäste, wodurch es der Besitzerin auch möglich ist, wirklich individuell auf die Gäste zuzugehen. Es wird auch nachgefragt, wie es geht, was man machen will und es werden auch Tipps gegeben, was man eben unternehmen kann. Und da hat mir die Gute eben gleich zwei Sachen mit an die Hand gegeben. Die Unterkunft selbst stellt einfach auch Kajaks ihren Gästen zur Verfügung, die man sich einfach ausleihen kann, umsonst, je nachdem, first come, first serve. Also wer schneller ist, bekommt das Boot und hat mir dann eben auch so ein paar benachbarte Cafés und Anlaufstellen empfohlen, wo ich dann eben mit meinem Kajak hinpaddeln kann. Ich bin also ausgestattet mit einer Cappy, ein Drybag mit Wasser, Sonnencreme und ein bisschen Geld und meinem Handy natürlich los und bin erstmal weiter und tiefer rein in diesen schmalen Arm, in dem auch die Lodge lag und bin dann dort auch erstmal in die Stille gepaddelt, in die Mangroven rein, konnte da auch dann wirklich ein paar Affen und Vögel beobachten. Hier noch als Ergänzung, ich bin jetzt nicht einfach wild in die Mangroven rein, sondern ich bin schon auf den Wasserwegen geblieben, die dort wie Wanderwege auch zu erkennen sind. Das heißt, was ich natürlich nie möchte, ist, dass ich die Tiere störe oder mich da unpassend verhalte. Deswegen bin ich schon auf dem vorgegebenen Wasserpfaden geblieben. Dann ging es auch in den etwas breiteren Teil des Flusses, bin eine Weile gepaddelt und habe halt an einem Café gemacht. Was ich dort eben auch mega gefeiert habe, sind die Parkplätze. Also oft kennt man es ja so, wenn man vielleicht in deutschem Kajak irgendwo unterwegs ist und man will raus, dass man das Boot einfach so ein bisschen mit rauszieht. Aber da ist ja eben alles am Wasser. Alles ist auf Pfählen und Stegen. Das heißt, es sind einfach Parkplätze für Kajaks angelegt, weil die ganzen Kaffeebetreiber auch wissen, dass die Gäste dort eben auch mit dem Kajak unterwegs sind. Und da konnte man sich eben seinen Kajakparkplatz aussuchen und sein Kajak da festbinden. Und ja, wenn man da nicht so drauf steht, kann man das vielleicht nicht so nachvollziehen. Ich hoffe, du kannst es. Aber ich habe mich einfach gefühlt wie in einer ganz anderen Welt, aber im absolut positiven Sinne. Es hat mir einfach nur Freude bereitet. Ich habe mich gefühlt wieder wie so ein kleines Mädchen, das in ihrem Traum lebt und da mit ihrem kleinen Bötchen die Welt erkundet. Eine weitere Empfehlung der Besitzerin war ein Ausflug, für den ich meine Traumwasserwelt verlassen musste und kurz zurück ans Festland per Boot gefahren wurde, um dort dann mit so einem kleinen öffentlichen Minivan 45 Minuten vom Rio Dulce weggefahren bin, um dann der Finca El Paraiso wieder zu landen. Was ist das überhaupt und wo bin ich? Auch ein sehr spektakulärer Ort, hat auch wieder ganz viel mit Wasser zu tun, mit Natur zu tun und liegt mitten im Dschungel. Die beste Beschreibung für den Ort, die ich finden kann, ist wohl Naturspa. In Guatemala gibt es ja ganz viel vulkanische Aktivität und eben auch an diesem Ort. Und das sorgt dafür, dass eben genau an dieser Stelle, wo eben auch viel Wasser fließt, das Wasser unter der Erde erhitzt wird. Und dieses heiße Wasser stürzt dann von dem Wasserfall in so ein kühleres Flussbecken. Also sind auch wieder so Naturspools. Das hatten wir ja auch in einem der anderen Teile. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, es war der zweite Teil, wo es dann auch um Sumuk Champey geht. Dort gibt es eben auch diese natürlichen Flusspools und Flussterrassen. Und so ähnlich, nur etwas kleiner, ist es dort eben auch. Man steht also im kühlen Wasser und bekommt von oben vom Wasserfall dann eben so eine heiße Wasserdusche, was schon mal so ein mega cooler Kontrast ist aus warm und kalt. Und auch ein bisschen weiter oben gibt es dann in verschiedenen Temperaturen wieder diese Pools, wo man sich einfach diesen relativ flach ganz entspannt reinsetzen kann. Und als ob eben verschiedene Pools und Wasserfall und Temperaturen als Naturspa nicht schon reichen würde, ist das ganze Gebiet auch relativ schlammig, aber überhaupt nicht negativ schlammig, sondern dieser Naturschlamm ist halt durch diese vulkanische Aktivität sehr, sehr mineralreich. Und auch die Einheimischen gehen regelmäßig an diesen Ort, um sich mit diesem Naturschlamm einzureiben, was eben der Haut- und Haargesundheit oder allgemein der Gesundheit eben nützlich ist durch diese Mineralien. Man sitzt also in diesem warmen Poolbecken, hat sich so ein bisschen mit diesem Naturschlamm eingerieben, lässt das ein bisschen einwirken und trocknen und wäscht sich dann im Pool einfach wieder ab. Und so kann man dann eben von Pool zu Pool und mit Schlamm und warm und kalt und hin und her gehen und da sich so einen schönen Spa-Tag machen, komplett in einem natürlichen Gebiet, wie es keine Therme oder sonst was besser machen könnte. Ein weiteres Highlight sind die Höhlen dort. Also es gibt wohl einige Höhlen, die man bewandern kann und es gibt auch einige so Art Unterwasserhöhlen, also das heißt, man muss tauchen, um in die Höhle reinzukommen, ist dann eben quasi mit den Füßen im Wasser und mit dem Kopf in der Luft. Bei einer ganz kleinen, wo man wirklich nur einmal kurz mit dem Kopf runter musste, habe ich mich das getraut, bei allen anderen nicht. Ich war natürlich auch alleine da, also ich bin ja alleine durch Guatemala gereist, auch wenn ich zwischenzeitlich mal Freunde gefunden habe, mit denen ich Etappen gereist bin, war ich generell alleine da und war eben auch dort am Rio Dulce alleine und das war mir dann doch ein bisschen zu spooky. Man zahlt Eintritt, wenn man dahin geht, überhaupt nicht viel. Ich habe mal geguckt, also umgerechnet waren das so 2 bis 4 Euro und dann gibt es eben dort auch Mitarbeiter, die auch auf die Wertsachen und so weiter achten. Normalerweise überlasse ich meine Wertsachen überhaupt keinen Fremden. Ich habe ja auch immer so einen kleinen Drybag dabei, wo ich zumindest meine wichtigsten Sachen wie irgendwie Handy, Ausweis, ein bisschen Geld drin habe, damit ich das wirklich im Auge habe. Dort war es einfach ein bisschen unpraktisch. Das heißt aber auch, dass ich meinen Rucksack immer in Sichtweite hatte. Also war eben der Mitarbeiter, der die Wertsachen oder eben die Rucksäcke, das Gepäck quasi beaufsichtigt hat. Und ich habe mich aber trotzdem schon so verhalten, dass ich meine Tasche immer im Blick hatte. Und ja, das war mir dann einfach für irgendwelche Höhlenwanderungen durchs Wasser dann zu gefährlich, meine Sachen da komplett unbeaufsichtigt zu lassen. Und weil ich auch einfach ein Schisser bin und mich dann nicht traue, ewig lang irgendwo ohne einen richtigen Guide durch die Gegend zu tauchen. Dort waren auch andere Einheimische und auch eine Reisende, die haben das tatsächlich zusammen gemacht. Ich habe mir dann nur davon erzählen lassen. Und so ging meine wunderbare Auszeit nach ein paar Tagen an der Dream Catcher Lodge am Rio Dulce auch zu Ende, beziehungsweise die Reise ging am Rio Dulce weiter. Denn dort, wo der Fluss auch eine Straße ist, kann man natürlich auch weiterfahren. Und genau das habe ich gemacht. 43 Kilometer bis ans Meer. Und genau dort liegt ein Ort, den man eben auch nur per Boot erreicht. Und damit herzlich willkommen zu Station 2 dieser Episode. Herzlich willkommen in Livingston. Livingston hat keinen Straßenanschluss, einfach keinen. Man kommt da wirklich nur per Boot hin. Angekommen trifft man direkt auf die Calle Principal. Das ist die Hauptstraße von Livingston mit ganz vielen kleinen Läden und Restaurants. Aber dahinter fängt eben eine komplett andere Welt an, zumindest für das, was ich gewohnt bin. Denn dort leben die Garifuna, zumindest machen sie ungefähr so ein Viertel von der Bevölkerung oder den Einwohnern dort in Livingston oder wie sie den Ort bis heute nennen, Labuga aus. Labuga kommt oder leitet sich vom spanischen La Boca ab, was so viel heißt wie der Mund, weil dort eben der Rio Dulce, der Fluss, ins Meer mündet. Die Geschichte der Garifuna klingt erstmal ziemlich dramatisch. So 1635 sind eben spanische Sklavenschiffe in St. Vincent, das ist eine Karibikinsel, gestrandet. Die Einheimischen dort haben aber dann die jetzt befreiten Sklaven aufgenommen und daraus ist eine ganz neue Kultur entstanden. Bis die Briten kamen und meinten, zu ihrem eigenen Vorteil, sie müssten jetzt die gesamte Bevölkerung verschleppen und auf eine Insel bei Honduras aussetzen, wobei nur die Hälfte der Bevölkerung diese Überfahrt überlebt hat. Von dort aus haben sich die Menschen dann eben entlang der Küste verteilt und sind dann irgendwann auch in Guatemala und im heutigen Livingston gelandet. Insgesamt besteht die Bevölkerung aus Livingston eben aus einem Mix aus den gerade beschriebenen Garifuna, einem ja, Maya-Stamm, sage ich mal, auch alten guatemaltekischen Stämmen und auch chinesischen Händlern und wer eben sonst so dort an der Bucht gelandet ist. Wirtschaftlich sieht es für viele dort Lebende leider nicht so rosig aus, aber gerade wenn man abends dort durch die Straßen schlendert, spürt man schon die große Lebensfreude, die trotz alledem dort in den Menschen lebt und die sie auch ausdrücken. Zwei Elemente der Kultur, denen man da sehr leicht oder quasi sofort begegnet, sind die Musik. Die ist sehr trommellastig, aber auch mit Gesang, mit ganz viel Rhythmus. Die Musik ist einfach gemacht zum Tanzen und das machen die Menschen auch. Auch die Rastafari-Kultur gehört zu diesem bunten Mix, dem man eben dort insgesamt begegnet und hat natürlich auch Einfluss auf die Musik. Das heißt, man hatte schon diesen ja, Reggae-Style und Vibe, den man überall hört, eben auch beim Essen. Das Tapado ist das Nationalgericht und ist eben auch eher üppig. Also da hat man nicht den Eindruck, dass dort Armut herrscht oder nicht gern geteilt wird. Ganz im Gegenteil. Das Tapado ist eine Meeresfrüchtesuppe, also Meeresfrüchte, Kokos, Krabben, Fisch, Garnelen, Kochbanane, alles, was man dort eben auch vor Ort bekommt. Das ist ein bisschen süßlich, aber trotzdem auch würzig. Daneben gibt es natürlich auch klassische guatemaltekische Küche und so kann man sich den Abend oder so einen Abend dort einfach gut vorstellen. Man schlendert durch die Straßen, hat die Musik im Ohr, hat diese Gerüche von dem Essen in der Nase, es sind einfache Restaurants mit so kleinen Plastikstühlchen, wo man quasi auf der Straße sitzt und isst. Es wird getanzt, es wird gelacht, es ist ein großes Zusammenkommen der Menschen. Also die Geschichte der Garifuna klingt erstmal nach Tragödie, steckt aber voller Lebensfreude. Und wer abends isst, tanzt und lacht, der braucht natürlich am nächsten Tag auch ein bisschen Ruhe. Und auch dafür gibt's den perfekten Ort ganz in der Nähe von Livingston und natürlich nur per Speedboot zu erreichen. Ungefähr eine Stunde Bootsfahrt entfernt von Livingston liegt der Playa Blanca. Das ist ein Privatstrand und auch einer der wenigen weißen Sandstrände dort in der Karibik. Die Fahrt führt durch die Bucht von Amatique und kann ganz einfach am Hafen gebucht werden. Das Coole dabei ist, dass es nicht einfach nur eine Fahrt zum Strand ist, sondern es wird ein ganzer Tagesausflug daraus gemacht. Und man macht auf dem Weg nochmal einen Stopp bei den Siete Altares, übersetzt die sieben Altäre. Man legt also nach seiner kleinen Speedboot-Tour mit Guide dort an und klettert dann so ein bisschen über Felsen in den Dschungel hinein. Die sieben Altäre sind für die Kulturen dort auch ein heiliger Ort. Deswegen gibt es auch ein kleines Museum dazu vorgebaut und man bezahlt da auch ein bisschen Eintritt. Das waren so 3-4 Euro, also auch nicht die Welt. Der Ort selbst besteht dann wieder aus Naturpools, kleinen Wasserfällen und alles eingebettet in den Dschungel. Am besten also einfach Schuhe ausziehen und dann kann man dort durchs Wasser waben oder auch direkt schwimmen gehen. Schwimmsachen hat man ja, wenn man zum Strand fährt, ohnehin dabei und warm genug ist es auch. Also wenn die Haare nass werden, ist es auch überhaupt kein Problem. Ab Sekunde 1, wenn man in das Boot steigt, wird es einfach schon spektakulär. Denn die Bucht von Amatik ist ein Ausläufer vom Golf von Honduras. Das heißt, man sieht erstmal die Küstenlinie, an der man vorbeifährt, kann aber auch dann den dichten Dschungel sehen. Das sind Palmen, Mangroven, Wälder, ganz viel Wasser natürlich, viele Felsen, also hohe Steinklippen. Man fährt durch ein breites Flussgebiet, kann aber eben auch die ganzen kleinen Abzweigungen sehen, sieht auch die kleinen Häuschen, also wo auch wirklich Menschen leben und auch die Tierwelt hat einiges zu bieten. Wenn man Glück hat, kann man dort Pelikane sehen. Wir hatten in einer Baumkrone einen riesigen Leguan gesehen und dann hat der Bootsfahrer auch angehalten und hat das Boot mit Abstand so ein bisschen daneben treiben lassen, damit wir ihn nicht stören, aber trotzdem beobachten können. Auch dort sind natürlich die unterschiedlichsten Vogelarten angesiedelt, die man dort auch in den Baumkronen sitzen sehen kann oder die über einen herfliegen. Der Tag selbst am Strand ist dann das, was er sein soll, ganz entspannt. Du läufst also durch feinen weißen Sand. Es ist sauber, durch den es ein Privatstrand ist, ist das natürlich alles auch sehr gepflegt. Es gibt Restaurants und Cafés und natürlich auch Toiletten. Man hat die Wahl zwischen Liegen, Hängematten oder kann sich auch einfach frei sein Plätzchen suchen und einfach mit einem Handtuch in den Sand legen, bis es dann am Abend auch mit dem Boot durch die wunderbare Bucht und Naturwelt wieder zurückgeht. Wir hatten ein bisschen mehr Wellengang und sind dann mit dem Speedboot dadurch. Ich glaube, der Bootsfahrer war nicht so begeistert davon. Ich habe es ziemlich gefeiert. Manche im Boot hatten ein bisschen Angst, aber es war alles sicher. Also man muss sich da wirklich keine Sorgen machen. Die wissen schon, was sie tun und man kann sich da auf jeden Fall drauf verlassen. Der ganze Nordosten Guatemala wird auf jeden Fall von Wasser bestimmt und war deswegen auch einer meiner oder der Lieblingsort für mich persönlich in Guatemala. Die Zeit scheint dort irgendwie einfach anders zu ticken. Alles hat seine eigene Ordnung und eigene Organisation. Die Menschen helfen zusammen. Es ist ganz viel Herzlichkeit und Fröhlichkeit. Aber jede Reise hat irgendwann auch ein Ende. Und so ging es für mich zurück nach Guatemala Stadt für die letzte Übernachtung im Hotel mit Spa. Und dann auch den langen Rückflug nach Deutschland anzutreten. Guatemala hat mich wirklich sehr überrascht. Ich habe es ja in der ersten Episode, eigentlich in jeder Episode von den 3 Guatemala-Episoden gesagt, wie abwechslungsreich das Land ist, wie viel es zu bieten hat, wie unterschiedlich die Regionen auf so kleiner Fläche sind. Von ganz viel Naturspektakel der unterschiedlichsten Art und Weise, also Vulkan besteigen, verschiedene Strände, Atlantik und Karibik, dazwischen auch noch ganz viel Kultur, ganz viel Wasser, also auch des Landes, Inneres, absolut sehenswert ist da wirklich alles dabei. Solltest du irgendeine Info in den 3 Episoden vermissen oder hast einfach eine ganz persönliche Frage, dann schreib mir auch gerne an podcast@kompassundkaffee.de. Da antworte ich sehr gerne, auch wenn du irgendeinen Wunsch hast für eine zukünftige Episode, schreib mir da gerne. Ich werde, wie gesagt, auch einiges auf Instagram posten. Da heißt der Kanal auch einfach Kompass und Kaffee. Da gibt es dann ein paar Bilder und Videos dazu und da natürlich auch gerne liken, speichern, verschicken, kommentieren und so weiter. Und auch nicht vergessen, den Podcast, falls noch nicht geschehen, bei deinem Lieblingspodcatcher zu abonnieren. Und nun bis zur nächsten Reise.